Ja, danke schön. Ich hatte das Anliegen geäußert, einmal das Licht anzumachen. Das ist mir lieber. Ich hoffe, das ist auch für euch in Ordnung. Stell dir mal vor, du bekommst eine goldene Kreditkarte von einem Bekannten geschenkt, der Milliardär ist. Eine Kreditkarte ohne Verfügungsrahmen, ohne Limit. Was würdest du tun? Du müsstest nichts zurückzahlen, du könntest dir kaufen, was du möchtest, du könntest alle Schulden tilgen, die vielleicht noch offen sind. Vielleicht träumen manche jetzt von Klamotten, anderen läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja, eine Yacht, ein toller Wagen, solche Dinge schweben uns vielleicht vor. Wir würden natürlich erstmal alle Menschen auf der ganzen Welt satt machen. Erstmal an alle Menschen denken und dann natürlich kann es um unseren Wohlstand gehen. Natürlich erstmal um das Wohl der anderen Leute und dann könnte man sich doch leisten, was man wollte. Wenn grenzenlos viel Geld da ist, kann man das dann nicht ausgeben, wie man möchte? Genau diese Frage stellt sich uns, wenn es um Gottes Gnade geht. Wenn Gottes Gnade größer ist als alle Sünde, wie gehen wir dann mit Sünde um? Genau diese Frage hat uns beschäftigt. Wir gehen ja gerade predigtweise durch den Römerbrief. Das muss jetzt 2 Wochen her sein, dass die letzte Predigt über den Römerbrief hier gehalten wurde. Und der Römerbrief ist vom Apostel Paulus verfasst worden an die Hausgemeinden in Rom. Das waren Christen, die er persönlich nicht gekannt hat. Er selber war zu der Zeit noch nicht in Rom gewesen, also er kannte sie nur von anderen Bekannten oder über Dritte. Nun aber soll das bald möglich werden. Und so schreibt Paulus diesen Brief, den dortigen Gemeinden, um sie auf seinen Besuch vorzubereiten. Paulus möchte vorbeikommen und stellt jetzt sein Anliegen, in Spanien eine Mission zu beginnen, vor. Und vor allem stellt er auch das Evangelium genauestens vor. Ja, und so kommt es, dass wir in dem Römerbrief die umfassendste Entfaltung des Evangeliums im ganzen Neuen Testament haben. Paulus beginnt erstmal damit, dass er die Ausweglosigkeit der Menschheit vor Augen hält. Das Problem, das grundlegende Problem ist die Sünde in der Welt. Was ist Sünde eigentlich? Sünde ist jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat, die Gottes Maßstab der Heiligkeit und Vollkommenheit nicht entspricht. Das ist eine Definition, die ich mal gelesen habe. Ich lese die nochmal vor. Sünde ist jeder Gedanke, jedes Wort und jede Tat, die Gottes Maßstab der Heiligkeit und Vollkommenheit nicht entspricht. Also immer wenn ein Mensch etwas tut, was nicht mit Gottes Willen übereinstimmt, ist das Sünde. Eine Rebellion gegen den Willen Gottes. Und es geht bei der Sünde nicht nur darum, dass man etwas Falsches tut, sondern auch um die Unterlassung einer guten Sache. Und alles, was nicht im Glauben geschieht, also im Vertrauen auf Gott, ist Sünde. Das lesen wir in Römer 14, Vers 23. Das bedeutet, dass es immer falsch ist, irgendetwas zu tun, hinsichtlich dessen auch nur der geringste Zweifel besteht, ob es richtig ist. Wenn man kein reines Gewissen in einer Sache hat und dennoch in seinem Handeln fortfährt, dann sündigt man. Ich weiß gar nicht, ob uns das alles immer so klar ist. Aber wenn uns bei diesem Gedanken aufgeht, dass unsere Welt und alle Menschen mit Sünde durchtränkt sind, dann beginnen wir die Dringlichkeit dieser ersten Kapitel im Römerbrief zu verstehen. In Kapitel 3, Vers 10 bis 12, da fasst Paulus dieses Problem so zusammen. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Aber dann stellt Paulus die Lösung des Problems vor. Jesus, der Sohn Gottes, stirbt am Kreuz und trägt die Strafe für die Sünden der Menschheit, sodass ein Mensch, der an ihn glaubt, begnadigt wird und wie ein Gerechter, der nie gesündigt hat, mit Gott in Frieden leben kann. Im 5. Kapitel erklärt Paulus dann, dass es keine Menge an Sünden gibt, die größer ist als Gottes Gnade. Gott vergibt die Schuld. Je größer das Ausmaß der Sünde, desto mehr sieht man auch, wie groß Gottes Gnade ist. Es ist wie mit einem Mann, von dem man sagt, dass er sehr, sehr viel Kraft hat. Man merkt erst das Ausmaß seiner Kraft, wenn man ihm etwas ordentlich Schweres zu tragen gibt. Dann sieht man, wie kräftig er ist. Und so kam die Frage auf, die wir in der letzten Predigt oder die hier in der letzten Predigt behandelt wurde. Das ist Kapitel 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Paulus, wenn du sagst, dass wir frei sind von der Sünde und von der Schuld und dass Sünde uns nichts mehr tut, wenn du sagst, dass die Gnade dann richtig deutlich wird, wenn wir sündigen, sollten wir dann jetzt nicht erst recht sündigen, damit die Welt sieht, wie gnädig Gott ist? Ja, ganz dringend lesen wir das Nein von Paulus. Es ist nicht nur ein Schuldenschnitt passiert durch Jesu Tod und wir haben nicht nur ein unaufhörliches Konto, sondern wir sind mit Jesus für die Sünde gestorben und auferstanden zu einem neuen Leben. Das neue Leben findet jetzt für Gott statt. Das war der Vers 10. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben, also der Mensch. Was er lebt, das lebt er Gott. Jesus ist für die Sünde gestorben und er lebt für Gott. Und wir sind mit ihm gestorben und leben nun auch für Gott. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema. Ein Christ, der ein für alle Mal für die Sünde gestorben ist mit Jesus. Was macht er jetzt? Was nun? Wie gehe ich jetzt mit Sünde um? Und so habe ich die Predigt überschrieben. Ja. Befreit von der Sünde, aber was nun? Ich lese einmal den Predigttext vor. Den finden wir in Römer Kapitel 6, Vers 12 bis 14. Moment. Römer Kapitel 6, Vers 12 bis 14. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Der erste Punkt, den wir hier in diesem Text lesen, ist: Lass dich nicht von Sünde beherrschen. In Vers 12 lesen wir, also herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Ja, wenn Paulus in diesen Kapiteln von Sünde spricht oder schreibt, dann meint er nicht einzelne Sünden. Er skizziert die Sünde als eine beherrschende, dämonische Macht. Paulus schreibt über die Sünde wie über einen König, der den Gehorsam seiner Bediensteten mit dem Tod bezahlt. In Römer 6, Vers 23, ein paar Verse weiter, lesen wir das. Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Wenn jemand in seinem Auftrag sündigt, der Tod ist die Bezahlung der Sünde. Und dieser König ist im Kampf schon besiegt worden, das haben wir ja jetzt gelesen. Die Festung ist befreit worden, aber der alte Herrscher will von seinen Gewohnheiten nicht lassen. Die Sünde will die Herrschaft über die Christen haben und sie hat auch eine Tür, durch die sie immer Zugang hat. Das ist der sterbliche Leib. Ja. Doch nicht. Das ist der sterbliche Leib. Christen sind zwar befreit von der Schuld und haben ein neues Leben in Christus, aber der Körper ist immer noch derselbe. Und da sind noch die Begierden. Die Lust oder das Verlangen. Ja, man könnte auch sagen, oder Begierde, wenn wir das mal definieren, ist der Wunsch nach etwas Verbotenem. Paulus schreibt dies oder Paulus schreibt, dass diese Begierden das frühere Leben vor allem auszeichneten, in Epheser 2, Vers 3. Unter denen, ja, falls ihr euch wundert, warum ich immer so verdattert gucke, weil immer dieser Planet zwischen mir und dem Schild steht. Ich lese jetzt nochmal den Vers vor. Epheser 2, Vers 3. Unter denen, also unter den sündigen Menschen, auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Also der Mensch wird in der Bibel grundsätzlich als ein grundsätzlich übel verlangendes Wesen erklärt. Er verlangt nach Dingen, die ihm nicht zustehen, mit einer Kraft, die ihn dazu bereit macht, zu sündigen. Also er verlangt nach Dingen, die ihm nicht zustehen, mit einer Kraft, die ihn bereit macht, zu sündigen. Die 10 Gebote verbieten es schon, Dinge zu begehren, die dem Nächsten gehören. Wahrscheinlich haben einige die 10 Gebote irgendwann mal auswendig gelernt. Ich lese mal 2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Aus den 10 Geboten. Und im Neuen Testament erfahren wir, dass Sünde generell die Folge vom Begehren ist. Vielleicht überrascht das ein bisschen. In Jakobus 1, Vers 14 und 15 lesen wir, jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ja, für Ehre, für Anerkennung, Spaß, für Geld, für Sex, für Eigentum, sind wir Menschen allzu leicht bereit, über Gottes Gebote hinwegzutreten und zu sündigen. So ein Beispiel für das Verlangen oder die Begierde nach Geltung ist Ute. Ute mag es, Geltung zu besitzen, Anerkennung zu besitzen. Seit einigen Wochen ärgerte sie sich nun schon darüber, dass der Hauskreisleiter, in dem sie ist, sich einbildete, ihr sagen zu können, was sie tun soll. Ihr fällt es so schwer, darauf zu hören, wenn jemand ihr etwas Absolutes vorschreibt. Sie konnte sich das nur dadurch erklären, dass sie nun mal nicht auf einer Wellenlänge mit ihm ist. Die Chemie stimmt halt nicht. In Wirklichkeit beherrscht Ute diese Begierde nach Geltung, nach Anerkennung, und das lässt sie nicht mehr los. Das lässt sie nicht mehr neutral auf das Gesagte hören. Wo lässt du dich von der Sünde beherrschen? Welche Dinge sind für dich im Alltag verführerische Kleinigkeiten, die zur Sünde führen? Denkst du vielleicht auch, Jesus hat ja dafür bezahlt. Da wird Gott schon ein Auge zudrücken. Es mag vielleicht harmlos erscheinen, aber es ist eine beherrschende Macht. Das ist nicht der Weg, den Gott vorgesehen hat. Er hat dich befreit. Jetzt lass dich nicht wieder von Sünde beherrschen. Die nächste Mahnung von Paulus ist, stell dich nicht der Sünde zur Verfügung. Wir lesen in Vers 13a, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit. Nachdem Paulus den Leib als Ganzes angesprochen hat, knöpft er sich nun die Teile des Leibes vor. Es geht um die Glieder des Leibes, also man kann sagen, unsere Sinne, unsere einzelnen Taten, unsere Fähigkeiten und Motivation. Die Glieder, unsere Taten, unsere Sinne und Fähigkeiten werden in diesem Bild, das Paulus hier gebraucht, zu Waffen. Es wäre doch dumm, einem besiegten Feind die eigenen Waffen in die Hände zu drücken, damit er diese für seine Zwecke gebrauchen kann. Wenn der Feind diese Waffen bekommt, beherrscht er bald wieder seine alte Festung. Es ist eine totale Dummheit. Aber so handelt der Christ, der sündigt, auf die Frage, kann ich jetzt nicht tun und lassen, was ich möchte? Ich bin doch von der Sünde befreit. Müssen wir antworten, ja, du bist befreit, aber stell dich doch nicht dem Feind zur Verfügung, damit er dich für die Ungerechtigkeit gebrauchen kann. Francis Schaeffer, Ein skandinavischer Theologe hat dazu gesagt, wenn wir auch nur ein bisschen Liebe zu Gott haben, sollten wir so widersprechen. Hier reicht keine Auslegung, es verlangt nach bitteren Tränen. Durch Jesu Blut am Kreuz von Golgatha erlöst sein, bereits das ewige Leben und den Heiligen Geist haben und sich dann dem Teufel als Werkzeug zum Kampf gegen Gott hingeben. Jakobus schreibt, dass diese Kriege und Streitigkeiten aus eben diesen Gliedern hervorgehen. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ja, und in der Bergpredigt hat Jesus betont, dass es enorm wichtig ist, seine Glieder nicht zum Sündigen zu benutzen. Nachdem er über Ehebruch geredet hatte, sagte er in Matthäus 9, Vers 29 bis 30, wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zum Sündigen gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle komme. Nun ist es ja nicht so, dass mit dem Abhacken der Gliedmaßen die Neigung zum Sündigen aufgehoben ist. Jesus befiehlt hier nicht die Selbstverstümmelung, die wäre wirkungslos, sondern er mahnt dringend dazu, dass wir darüber nachdenken, was es für Auswirkungen hat, wenn jemand sündigt. Es wäre besser für diese Person, verstümmelt zu werden, als auf ewig verloren zu gehen. Diese Rechnung ist ja eindeutig vor Augen. Besser verstümmelt, als für ewig in der Hölle zu sein. Aber wie gesagt, Jesus befiehlt hier nicht die Selbstverstümmelung, sondern er möchte dies aufzeigen. Das hat Ute nämlich nicht gemacht. Sie unterhielt sich mit ihren Freundinnen über den Hauskreisleiter und bald herrschte eine negative Stimmung im Hauskreis, bis der Konflikt an die Oberfläche trat und Ute als neue Hauskreisleiterin daraus hervorging. Sie hatte ihre Zunge als Waffe der Ungerechtigkeit eingesetzt und hatte auch erreicht, was sie wollte. Nachdem Paulus zwei Aufforderungen gegeben hat, etwas zu unterlassen, geht er jetzt dazu über, was wir stattdessen tun sollen. Christsein bedeutet nicht, dass wir nichts mehr tun, dass wir nichts mehr tun sollen, sondern wir werden ganz konkret auch zum Handeln aufgefordert. Der dritte Punkt ist, gib dich Gott hin. In Vers 13b lese ich, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Paulus fordert die Christen dazu auf, sich selbst ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Es ist nicht damit getan, dass die Festung befreit wurde. Der neue Herrscher kann jetzt darin einziehen. Den Christen muss bewusst sein, dass sie tot waren und nun Lebende sind durch Gottes Vergebung. Und nun sollen sie sich ganz Gott hingeben. Paulus bezieht sich hier noch einmal auf Vers 10 zurück, den wir vorhin schon einmal gelesen haben, wo er das Symbol der Taufe erklärt hat. Also nochmal. Denn was er gestorben ist, das ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er lebt, das lebt er für Gott. Christen sind mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden. Und das neue Leben findet ganz für Gott statt. Genau so sollen wir ganz für Gott leben. Zu einem Pastor in England kam mal eine Frau, die von einer Predigt sehr getroffen war. Doch sie wollte sich nicht völlig von der Welt lossagen. Und da nahm der Pastor also einen Stift in die Hand und schrieb auf ein Blatt Papier Apostelgeschichte 10, Vers 14, dort wo Petrus, oh nein, Herr, sagt. Er gab ihr den Stift in die Hand und sagte zu ihr, entweder sie lassen Herr stehen und streichen das Nein durch, oder sie streichen Herr durch und lassen das Nein stehen. Beide Worte nebeneinander, Herr und Nein, das ist unmöglich. Dann ließ er die Frau im Raum allein und 2 Stunden lang kämpfte sie mit dieser Entscheidung. Als der Pastor wieder eintrat, gab sie ihm das Blatt von Tränen durchweicht zurück, aber mit einem Leuchten in den Augen. Und es war das Nein durchgestrichen. und es stand nur noch O Herr da. Lasst uns jedes Nein gegenüber Gott durchstreichen und ihn ganz Herr sein lassen in unserem Leben. Aber was bedeutet das konkret im Alltag? Paulus zeigt in der nächsten Aufforderung, wie wir das tun sollen. Der nächste Punkt ist, stell dich Gott zur Verfügung. Genau. Ich lese Vers 13c. Und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Nochmal Vers 13b und c zusammen. Sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Wieder sind die Glieder hier gefragt. Die Sinne, die einzelnen Taten und die Fähigkeiten. Und nun zeigt Paulus den richtigen Gebrauch der Glieder, nachdem er gesagt hat, was die Christen nicht damit tun sollen. Hier wird deutlich, dass das christliche Leben immer beide Seiten enthält. Es beinhaltet eine deutliche Absage zum Sündigen und ein entschiedenes Leben für Gottes Gerechtigkeit. Und das schreibt Paulus auch an die Philipper in dem Brief in Kapitel 4, Vers 8. Im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Art, irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt. Ja, eine fantastische Auflistung von guten Dingen, die dazu beitragen, dass das Miteinander gelingt. Diese Dinge sind es, die vor Gott zählen. Es geht nicht darum, besonders angesehen zu sein, besonders begabt oder besonders reich zu sein, sondern es geht darum, Gottes Willen im Alltag zu tun. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, dass er unglaublich faul ist, er möchte gern damit aufhören, faul zu sein, was würdest du ihm für einen Rat geben? Arbeite. Wenn jemand aufhören möchte, faul zu sein, dann kann man ihn nicht darin bestätigen und sagen, ja, dann hör auf, faul zu sein, sondern dann arbeite. Ähnlich macht Gott es in seinem Wort. Wir werden nicht nur aufgefordert, nicht mehr zu sündigen, sondern mit unseren Händen Gutes zu bewirken, für die Gerechtigkeit zu leben, unsere Glieder, wie es hier heißt, für Gott hinzugeben. Wie sieht es bei uns aus damit? Sind wir jederzeit bereit, unsere Fähigkeiten, unsere Zeit, unsere Kraft für gute Dinge einzusetzen? In Gottes Wort finden wir seinen ausdrücklichen Willen, und damit wir wissen können, was er möchte. Deswegen ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Was möchte Gott denn? Was ist denn gut? Was trägt denn dazu bei? Und Gottes Wort ist auch ein Spiegel, in dem wir uns selber durchschauen können, wo das nicht so ist, damit wir unsere blinden Flecken erkennen. Da hat ja jeder seine eigenen Dinge. Und Paulus fährt fort mit einer auf den ersten Blick sehr erstaunlichen Zusage. Also der fünfte Punkt ist, die Sünde wird dich nicht mehr beherrschen. Ich lese Vers 14 vor, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Paulus sagt den Christen zu, dass die Sünde nicht mehr über sie herrschen wird und begründet das damit, dass sie nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade ist, unter der Gnade sind. Das ist eigentlich erstaunlich. Das merken wir besonders, wenn wir Vers 12 und Vers 14 direkt hintereinander legen. Also zum einen, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Und dann Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Die Aufforderungen, die wir gerade gelesen haben in Vers 14, die werden umrahmt. Zum einen lesen wir, dass die Christen die Sünde nicht herrschen lassen sollen in sich. Und dann kommt die Zusage, dass die Sünde nicht mehr herrschen wird. Ohne das Gesetz hat die Sünde keine Macht mehr. Jesus selber hat getan, was das Gesetz erforderte. Das lesen wir zwei Kapitel weiter. In Kapitel 8, Vers 3 bis 4, das lese ich mal auszugsweise aus der Luther-Übersetzung. Er, Gott, sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. Die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert ist, die wurde erfüllt. Diese Gerechtigkeit, die das Gesetz gefordert hat, ist erfüllt worden, weil Jesus selber die Sünde besiegt, die Schuld bezahlt und die Befreiung möglich gemacht hat. Das sind natürlich jetzt nicht alle Einzelheiten, da könnte man noch viel mehr dazu sagen. Aber dadurch hat erstmal die Sünde kein Druckmittel mehr. Die Sünde wird euch nicht beherrschen, es gibt kein Druckmittel. Und durch Jesus sind wir unter der Gnade und müssen keine Perfektion vorweisen, um mit Gott in Frieden zu leben. Deswegen ist der Kampf gegen die Sünde kein hoffnungsloser Kampf, sondern schon ein gewonnener Sieg. Das ist eine frohe Botschaft. Die Sünde wird nicht herrschen über euch, ist eine Zusage ohne Einschränkung. Es geht erst dadurch, dass der alte Feind besiegt ist, macht es überhaupt Sinn, gegen die Sünde zu kämpfen und für Gott zu leben. Was macht das mit unserem täglichen Leben als Christ? Wir haben die Zusage, dass Gott uns unsere Sünde immer wieder vergibt. Wir können täglich zu ihm kommen, in dem Wissen, dass wir sündig sind, aber dass er uns unsere Schuld vergibt. Das befreit von allem unmenschlich übergroßen Druck. Und das ist doch ein schöner Abschluss für eine Predigt mit diesen großen Herausforderungen zum Handeln. Es wurde bereits an unserer Stelle gehandelt. Für immer sind wir Jesus zum Dank und Anbetung verpflichtet. Und befreit können wir diese Aufforderung ernst nehmen. Lass dich nicht... Bin ich nicht ganz mitgekommen? Vielleicht kannst du für mich weiterklicken. Ja, dann ist das wahrscheinlich nicht mit drauf. Befreit können wir diese Aufforderung ernst nehmen. Ich zähle es nochmal auf. Lass dich nicht von Sünde beherrschen. Stell dich nicht der Sünde zur Verfügung. Gib dich Gott ganz hin. Stell dich Gott zur Verfügung. Und die Sünde wird nicht über dich herrschen. Das ist die Zusage, die wir dann bekommen. Amen.